darf gleich durchstarten. Schön, dass ich hier sein kann. Also mein Name ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der Nachname Synoptik. Klingt vorne wie Synode und hinten wie 50, Synoptik. Ich hatte mal eine polnische Reinigungskraft, die sagte mir, wieso? Das ist doch ganz klar. In Polnisch versteht man das Wort, da heißt es so viel wie Söhnlein. Den trinke ich als Lieblingssekt, das Söhnlein. Also das ist der polnische Name und meine Urgroßeltern sind daher nach dem Ersten Weltkrieg ausgewandert in den Bergbau. Ich komme aus einer Bergbaufamilie aus Salzgitter. Und mein Vorname ist Andres, ist auch mal was anderes. Andrea habe ich schon kennengelernt, Andreas habe ich schon kennengelernt, aber jetzt kommt mal was anderes. Novembernebel, wie Gott uns an trüben Tagen begegnet, oder tröstet, wie Gott uns an trüben Tagen tröstet, das ist der schöne Wortklang. Wir sind hier und ich komme hierher an den Feldberg und man sieht ihn nicht im Nebel. Der Nebel, der Hochnebel, breitet sich darüber aus, die Sonne steht tiefer, das liegt natürlich an diesen Übergangstemperaturen, weniger Lichteinfall, die Tage sind kürzer, das Licht weniger. Und das bedeutet für viele eine gedrücktere Stimmung. Die Schönheit des Sommers ist vorbei. Der Glanz von Weihnachten oder Adventszeit ist noch nicht da. Seltsame Übergangszeit. Das ist November. Und November birgt deswegen für manche so eine leise Melancholie, als hätte die Welt plötzlich den Glanz verloren. Studien belegen, dass in Mitteleuropa etwa 10% der Bevölkerung in den Herbst- und Wintermonaten unter Symptomen leiden wie Müdigkeit, Energielosigkeit, Konzentrationsschwäche und Heißhunger. Wenn dieses Stimmungstief von Erschöpfung und Traurigkeit oder Müdigkeit und Energielosigkeit über mehr als 14 Tage andauern, spricht man schon von der gewissen Winterdepression. Also, es geht gar nicht eigentlich um die Nebel in der Natur, sondern scheinbar ziehen diese Nebel in unsere Seele ein. Und das Gefühl des Lebens wird grau, so wie das Wetter. Vielleicht deswegen, weil eben dieses Wetter und diese Atmosphäre in unserer Seele so viel Widerhall findet. Und weil eigentlich in uns diese Gefühle und Erinnerungen auch da sind, die wir bisher zurückgestellt haben. Leere, Einsamkeit, Verlust, vielleicht Unverbundenheit, obwohl man vielleicht Beziehungen hat und gar nicht einsam ist, keine Verbindung, keine wirkliche herzliche Nähe und Offenheit zu anderen. Leere. Misserfolge, die man vielleicht das ganze Jahr über wegwischen und überspielen kann, wieder Neues mutig versucht, werden in den dunkleren Monaten wach, kommen ja mehr zu Bewusstsein. Oder die Traurigkeit mit den Trauernden, die von Allerheiligen bis zum Ewigkeitssonntag immer wieder auch gedacht werden. Sie sind vielleicht dieses Jahr gerade erst passiert, dafür die Feiertage, aber eigentlich sind die noch ganz präsent, die auch schon vor Jahren von uns gegangen sind. Und das wird auch nicht einfach einfacher, wenn man diesem Gefühl sich nicht stellt. Und dann kommt vielleicht seit gestern, das Thema hat sich ja fast auf den Kopf gestellt, auch noch so ein November-Blues in politischer Hinsicht plötzlich dazu. Dass man auf einmal denkt, was soll das denn werden? Wo geht es denn jetzt hin? Die eine Regierung wird plötzlich wieder von einem auferstandenen Herrn Trump gebildet, den man für untragbar hält eigentlich an den meisten Orten. Und in Deutschland zerplatzt auch gleich die Regierung, hat es vielleicht kommen sehen oder manche auch erhofft. Aber es ist eine Unsicherheit dann plötzlich da, was kommt jetzt und was wird jetzt. Auch das bedrückt manche. Und besonders dann, wenn diese Unsicherheit sowieso schon da ist, dann am stärksten. Das heißt, Novembernebel, dieser trübe Stimmung. Also ganz ehrlich, ich hätte bis vor kurzem auch gesagt, nö, ist nicht mein Thema. Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung. Zieh doch was anderes an, dann ist das kein Problem mehr. Mach doch nicht an, wenn es dir so trüb ist. Aber wenn die Erfahrungen in meiner Seele andere sind, wenn das eben Resonanz hat, weil da doch eigentlich Erfahrungen und Gefühle sind, die mich einnehmen und einnehmen, dann wird es zum Boomerang und verstärkt sich womöglich gegenseitig. Und dann wird es zu einem Thema. Ein November Blues, November Nebel. Die Trübsinnigkeit des Nebels können wir sicherlich versuchen, hinter uns zu lassen. Und das auf jeden Fall sollte unser Ziel sein. Dass wir daran reifen, dass wir damit wachsen und dass wir diese Atmosphäre, die uns praktisch ins Grau hinein aufsaugen will, dass sie nicht uns, wir mit dieser Natur verschmelzen und alles grau wird, bis ins Lebensgefühl hinein, nicht erlauben, so weit zu gehen. Dass wir uns abgrenzen und versuchen, anderes dagegen zu setzen. Dass wir vielleicht Ausdauer gerade daran entwickeln und die Schönheit entdecken und verborgen. Ist das nicht ein faszinierendes Phänomen im November? Ich kenne auch natürlich manche, die versuchen schon, die langen Nägel vielleicht mit einem Gegengewicht irgendwie zu füllen. Das Licht bewusst wahrzunehmen, das sollte doch das Nötige sein, das, was uns irgendwie herausfordert. Und da meine Frage, wie kann das gelingen? Wie können wir lernen, durch diese Nebelzeit auf das Licht zu sehen, was dahinter leuchtet? Vielleicht darf ich mich morgen auf den Feldberg freuen und die Sonne ist gerade schon am Kommen. Darf es erwarten, vielleicht auch erst noch nicht. Aber irgendwann wird es doch kommen, irgendwann wird er mit Weihnachten werden. Vielleicht schon früher, als ich denke. Ich muss nur die Zeit dort hinein begleiten, durchstehen und irgendwie überwinden. Ich möchte mit Ihnen heute nach dem geistlichen Trost fragen. Also, es geht um erstens zulassen, zweitens gelten lassen und drittens loslassen. Wie tröstet Gott uns an trüben Tagen? Etwas genau. Es geht um erstens ein Zulassen der Gefühlseindrücke, um ein Geltenlassen Gottes und drittens um ein Loslassen im Gebet. Das sind meine drei Punkte heute Abend. Gehen wir das der Reihe nach durch. Erstens zulassen. In einer Gesellschaft, in der gute Laune an oberster Stelle steht, und ich habe mir sagen lassen, bei den Frankfurtern gleich nochmal extra stark, hier in der Gegend ist man gut gelaunt, wenn nicht durch die Frankfurter Natur, dann durch den Appleboy und so. Und dann ist klar, auch bei Instagram gibt es nur dann Likes, wenn du richtig cool bist, wenn du lächelst, wenn du etwas Positives ausstrahlst. Wenn du Likes haben willst, dann musst du eine gute Fassade zeigen. Aber so ist es ja nicht genau. Und wenn man meint, nur damit richtig zu sein, dann ist man schon in dem Krampf, der einen im November vielleicht besonders einholt. Abschied und Vergänglichkeit gehört doch zum Leben genauso dazu, wie Blätter, die zu einem Baum gehören, die dann irgendwann runterfallen. Der November zeigt uns diese Phase des Loslassens, des Verlierens von Blättern, dass Vergänglichkeit und Abschied ein natürlicher Prozess ist. Dass wir das Negative und das Trübselige und das Zurückgezogene genauso vielleicht brauchen, wie das Positive und das aufgetaut und fröhlich und freundlich sein. Beides ist einfach da und darum sollten wir es zulassen. Und wir können es zulassen, ohne darin zu versinken. Mit dem abnehmenden Licht der Jahreszeit ist vielleicht die Chance da, gerade näher auch diesen Gefühlen Raum zu geben und sich nachzuspüren, andere Wahrnehmungen, andere Lichtverhältnisse, andere Sinneseindrücke zuzulassen, heißt doch auch, vielleicht im Inneren mich in anderen Abgründen neu kennenzulernen, wenn ich mich vielleicht darauf einlasse, zu lassen bereit bin. Wenn ich mich dann vielleicht sogar mehr kennenlerne und tiefer mit mir selbst befreunde. Was hilft dir, mit den schwierigen Gefühlen dich mit dir selbst zu befreunden? Mit den Schattenseiten, die jetzt in den Römer auftauchen, die sonst einfach zu überspielen und abzublenden sind mit dem Sonnenlicht. Was hilft dir? Ist es vielleicht dein Lieblingstee? Ich habe heute Abend so einen Überraschungstee serviert bekommen. Das ist für mich immer vielleicht nett, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht gibt es einen Lieblingstee, eine Lieblingsecke in deinem Zimmer, die dich plötzlich eingeladen ist, gerade im November, der Sessel. Oder die halbe Stunde länger im Bett unter der Wärmedecke. Vielleicht ist es das eine Buch, das du eigentlich schon lange lesen wolltest und lesen solltest und lesen mochtest, aber noch nicht dazu gekommen bist, dass dir Zeit gibt, dich zurückzuziehen, nachzudenken. Es gibt natürlich auch Momentmanöver, da kann man sich gar nicht mehr konzentrieren aufs Lesen, auf die Zurückgezogenheit. Ich glaube, dann ist die Zeit da, einfach einem Freund zuzugehen. Ich glaube, die leichteste und beste Ablenkung ist die Möglichkeit zuzulassen ist, wenn du einfach jemanden anrufst im November. Wenn du auf jemanden zugehst mit deiner trüben Stimme und sagst, können wir mal reden, können wir mal spazieren gehen. Vielleicht ist es nur eine Notfall-WhatsApp. Ich habe gemerkt bei den Teenagern, die gerade meine Konfirmanden sind, das heftigste und ehrlichste an Gefühlsausbrüchen sind auch einfach nur eine WhatsApp, die man rausbrüllt. Die Freundin ist dann ziemlich schockiert und ohnmächtig, aber der anderen Freundin hat das in dem Moment gut getan. Das Gespräch darüber bleibt dann schwierig, leider. Das müssen wir noch üben. Aber einfach mal rausschreiben und rausschreiben, was dir, wie es dir geht. Oder jemand einladen und ihm spazieren gehen. Ich glaube, dass ein Freund an unserer Seite die beste Hilfe ist, uns mit diesen Schattenseiten selbst zu befreunden und sie gemeinsam zu tragen. Denn wenn wir einen Freund haben, mit dem wir zum Beispiel dann die Tasse Tee trinken oder was es dann auch ist, vielleicht auch der Söhnlein-Sekt, dann tut das schon mal gut. Wenn wir es gemeinsam tragen, erdrückt es uns nicht so. Ich kriegte vor wenigen Wochen völlig überraschend Besuch von meiner Schwester, jetzt in den hessischen Herbstferien. Die ist Lehrerin und sagte, ich hätte Lust, mal bei euch vorbeizukommen. Ja, freut mich, komm doch mal vorbei. Und dann redeten wir und sie ist so eine Frohnatur und ich war da ein bisschen anders drauf, gerade in den Wochen. Und auf einmal ging ich dann weiter und wollte schon gehen und dann sagte sie, nee, so würde ich dich noch nicht mal aufs Pferd lassen. Ich musste lachen, was meinst du denn jetzt? So würde ich dich noch nicht mal aufs Pferd lassen. Und sie meinte, ja, also deine Stimmung, die du ausstrahlst, sie würde jedes Pferd davon scheuchen. Und dann wollte sie einfach weiter mit mir reden. Ich musste so da lachen, ich habe keine Antenne zu pferden. Aber sie hat mich voll aus meiner Stimmung rausgeholt mit diesem Scherz und wir konnten ehrlich miteinander reden. Freundschaft, Geschwister, ehrlich sein. Was wäre, ich habe es ungefähr schon 5-mal gesagt, was wäre, wenn Gott für dich ein Freund ist, mit dem du einfach offen auf der Grasnarbe deiner Seele über diese schlechten Stimmungen wie über die guten reden könntest? Zweitens, Gott gelten lassen. Wenn wir unsere Gefühle zulassen, dann dürfen sie erst recht bei Gott zulassen. Das heißt, Gott gelten lassen als der, der er ist, mein und dein Gott. Ihn gelten lassen als der, der er für dich sein will. Und ich möchte das an 3 Aspekten auffächern, nämlich erstens Güte, zweitens Treue, drittens Gerechtigkeit. Erstens Güte. Nochmal zurück. Gott zeigt seine Güte. Wo gibt es für dich Spuren der Güte zu entdecken? Der Güte Gottes, was ist das? Was ist da gemeint? Wofür bist du dankbar? Wo merkst du, doch, das ist gut, das tut mir gut und da spüre ich, dass Gott es mit mir gut meint. Das, was du hier hast, überall sind Spuren des Guten zu entdecken. Jemand sagte, wieso Novembernebel? Ich habe gar kein Problem damit. Heute ist der 1. November, da freue ich mich doch, dass bald der 1. Dezember ist, dann kann ich bald der Türchen aufmachen. Ist das nicht schön? Also es ist vielleicht auch schon ein kleines Zeichen der Güte Gottes, aber natürlich ist das schon fast wieder wie ein Wegdrängen, dass man das dann den ganzen November hochkommen will. Nein, ich meine, dass du in allem, was trüb ist, natürlich auch etwas Positives daneben hast. Das Essen auf dem Tisch, den Freund, die Gesundheit. Und dass du darin, wenn du ehrlich bist und vor Gott stehst, sagen kannst, Gott, das hast du mir jetzt geschenkt. Und dafür möchte ich einfach Danke sagen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das heißt, in allem Schwierigen gibt es auch etwas Gutes, was es zu entdecken gibt. Und etwas Gutes, was dem folgen wird. Und ich müsste vielleicht mal den Blick aus dem Tunnel auf das Schwierige hinausrichten, auf die Weite der grünen Aue, die auch noch daneben ist. Bei mir ist es so, einmal joggen gehen. Oder vielleicht dann doch wieder den Hund wahrnehmen, der sich plötzlich stupsend an meine Seite drängt, weil er Futter braucht. Eigentlich habe ich da wenig Antennen, wie gesagt, so von meiner Herkunft her, aber der stupst sich einfach auf oder der drängt sich einfach auf. Und auf einmal ist das Gefühl wieder anders und es holt mich aus allem raus. Und ich bin dankbar für dieses ehrliche Instinktwesen von Hund, das mich aus dem herausholt. Ich bin froh und dankbar, dass er da ist. Der bekannte Philosoph Arthur Schopenhauer war der Meinung, der wirksamste Trost im Leiden, in jedem Leiden, ist, zu denen hinzusehen, die noch unglücklicher sind als wir. Also er ist ein bisschen sarkastischer Philosoph der Weisheit, Arthur Schopenhauer, der sagte, der wirksamste Trost in jedem Leiden ist, zu denen hinzusehen, die noch unglücklicher sind als wir. Okay, das ist schwarzer Humor, aber mein Ernst, wenn du traurig bist, dass es dir schlecht geht, dass es wirklich trüb ist, und du schaust auf die, die du auch kennst, denen es noch viel schlechter geht, es bleibt ganz anders übrig, als dafür dankbar zu sein, dass du das Problem schon mal nicht hast, dass du das auch nicht hast und das auch nicht. Und du merkst, vielleicht meint es Gott da und da und da, doch gar nicht so schlecht. Gut mit dir sogar. Es gibt viel Grund, dankbar zu sein und bescheiden auf das eigene Schicksal zu schauen, wenn wir das Schicksal mit dem, was andere auch überlegen müssen, vergleichen. Margot Kessmann, die frühere Bischöfin von Hannover, wurde gefragt, wie sie denn damit umgeht, dass die jetzt plötzlich Brustkrebs hat. Ob sie sich jetzt auch die Frage stellt, warum das Gott gerade bei ihr zulässt. Und sie antwortete, warum denn nicht bei mir, wenn es die anderen alle erleben müssen, die auch Krebs bekommen. Und sie merkte, dass das Glück, das ich oft selbstverständlich nehme, doch nicht selbstverständlich ist. Und das Unglück auch genauso verarbeitet gehört. Dankbarkeit ist die Möglichkeit, das Unglück, was wir erleben, in einen größeren Rahmen zu setzen von dem, was wir auch Gutes erleben. Und Dankbarkeit trägt uns aus dem Blick aus dem Tunnel von den Negativen auf das Größere und gibt in der Dankbarkeit uns einen kleinen Blinzer auf die Güte Gottes, die doch da ist, doch trotz allem da ist. Warum? Zweitens, weil Gott gütig ist. Gott schenkt uns seine Treue darin. Nächster Punkt. Gott ist treu und liebevoll. Das ist sein Versprechen. Wenn wir Gott ernst nehmen, dann ist er der, der uns liebt und in seiner Liebe und Treue trägt. So heißt es in einem anderen Psalm. Trotzdem bleibe ich immer bei dir, denn du hast mich doch an die Hand genommen. Psalm 73. Die Psalmen sind für mich das wichtigste Mittel, um in der Trübzeit rauszutreten und in die Freiheit zu kommen und wieder zu Gott ein Gespür zu kriegen. Weil die einfach so ehrlich alles rausblären, was sie angeht. Und dafür noch deutliche Bilder und Worte haben, als ich sie manchmal habe. Und eins von diesen ehrlichen Gebeten in dem Psalm ist Psalm 73, in der sich einmal darüber richtig aufregt, dass es anderen so gut geht, obwohl die es nicht verdient haben, obwohl es ihm so schlecht geht, obwohl er es doch anders verdient hätte. Und er merkt am Ende trotzdem. Trotzdem möchte ich an Gott festhalten, weil Gott mich festhält. Trotzdem bleibe ich immer bei dir, denn du hast mich an die Hand genommen. Das heißt, er spürt, dass Gott ihm treu sein will, auch im Schwierigen. Und dass Gott ihn hindurchführen wird in seine Herrlichkeit. Am Ende wird es gut. Weißt du, was Gottes Treue bedeutet? Alles wird gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das kann man eigentlich nur bekennen, wenn man dieses Vertrauen hat. Wenn man vertraut, dass Gott es am Ende wirklich gut machen wird und dass er dich und mich sieht und meint. Es ist eine Zusage darin. Ich will dich. Ich sehe dich. Ich bin bei dir, auch im dunklen Tag. Das eigentliche Problem, das wir haben in den trüben Zeiten, ist, dass wir Gott eigentlich nicht verstehen. Also, der Schweizer Theologe Ingolf Dalfert hat ein Buch geschrieben über das Böse. Der Titel heißt Malum, das Übel. Und er hat die ganze Philosophiegeschichte und Kulturgeschichte durchgekämmt und nachgezeichnet, wie das Böse verstanden und eingeordnet und sortiert wird. Und er kommt in sehr sorgfältiger Nachzeichnung eigentlich zu dem Ergebnis, wie der christliche Glaube das verarbeitet, ist eine wunderbare Möglichkeit und Antwort und ein Angebot, damit umzugehen, nämlich indem ich in dem Umgang mit diesem Schwierigen, mit dem Übel, lerne Gott neu zu denken, in seiner Güte, in seiner Treue und in seiner Gerechtigkeit. Warum? Weil ich die erstmal nicht verstehe. Wenn es Übles gibt, verstehe ich nicht, warum der gütige Gott das zulässt. Warum Gott überhaupt gütig ist, wenn das passiert. Treue? Warum lässt er mich denn jetzt hier so hängen? Das ist verstellt. Und das zu suchen und Gott neu zu suchen, Gott neu zu verstehen zu suchen und die Beziehung zu ihm neu zu suchen, das ist der Weg, um mit dem Übel fertig zu werden. Und es gibt lauter Entdeckungen, dass Gott eben trotzdem da ist. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Gerade im Dunkeln, obwohl ich wanderte im dunklen Tal, bist du bei mir. Zeigt sich hier und da plötzlich ein Lichtblick der Treue Gottes und der Liebe Gottes, die mich aufhorchen lässt und staunen lässt. Zum Beispiel bei den Liedstrophen oder Versen, die mich plötzlich überraschen. Mich überraschte die eine Liedstrophe von dem Lied, Befehl du deine Wege. Manche mussten das vielleicht als Jugendliche schon auswendig lernen, Konfirmandunterricht, früher musste man viel pauken. Ja? Befehl du deine Wege, da heißt es in der vierten Strophe, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Wie kann das ein Paul Gerhardt dichten, der im 30-jährigen Krieg lebt. Der erlebt, wie Menschen scharenweise sich übereinander herfallen. Ich bin Protestanten, Katholiken führen den Krieg gegeneinander. Pest breitet sich aus. Kriegstreiberei und Heere, die übereinander herfallen. Er verliert selbst Wesentliches aus seinem Leben. Kinder sterben, Beruf geht verloren. Er muss seinen Arbeitsplatz wechseln und dichtet dieses Lied, Befehl du deine Wege. Und dann, Weg hast du aller Degen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Was hat er entdeckt? Das, was Gott in seiner Allmacht eigentlich tut, ist nur gut. Das, was Gott eigentlich beherzigt und wo er zu erkennen ist, ist Licht. Dein Tun ist lauter Licht, dein Gang ist lauter Segen. Und er erkennt, dass das, was Gott eigentlich vorantreibt, das ist, was ihn erfüllt und selbst aufrichtet. Die Erkenntnis der Treue Gottes bedeutet, dass alles Übel höchstens zugelassen ist. Aber dass das Gute, was dir widerfährt, von Gottes Herzen kommt und dir eigentlich widerfährt. Wenn du von Gott gewährt bist in seiner Treue, dann bist und bleibst du in seiner Hand, an seiner Hand. Und dann ist alles Übel, was dir widerfährt, zugelassen, aber nicht gewollt von Gott. Und dann ist es bei ihm, in dessen Händen du zu Hause sein darfst, zuerst einen selbst bekommen. Jetzt hat dein Schmerz ihn zuerst getroffen. Und er hat dafür geblutet. Drittens ist der Aspekt der Gerechtigkeit Gottes. Das ist das, was wir am wenigsten verstehen. Wie Gott Gerechtigkeit schenkt und schafft. Denn wenn es uns schlecht geht, ist das ja offensichtlich ungerecht. Womit haben wir das verdient? Und wenn es diese Ungerechtigkeit gibt, wie kann Gott dann gerecht sein? Das passt doch nicht zu Gott, das passt doch nicht zusammen. Dann sollte ich Gott am liebsten gleich in den Scheuchen. Wenn wir so ehrlich beten und so ehrlich fragen, stehen wir vor der größten Entdeckung, die uns eigentlich befreit. Warum? Weil Gott mir mit Christus zeigt, dass er mich in seinen durchbohrten Händen auffängt. Und dass er in meinem Schmerz noch darunter ist. Und dass alles, was mich betrifft, er doch umso besser kennt. Und umso mehr darum weiß. Und dass ich durch nichts, was mir widerfährt, aus diesen Händen fallen kann. Ich bin da, wo ich bin, in Gottes Hand. Seine Treue trägt mich. Ich bin in dem Schmerz, in dem ich stecke, gesehen. Denn er hat es selbst durchlitten. Er kennt das. Und in dem Traurigkeit loslassen zu müssen, das hat er selbst durchlebt. In der Schwierigkeit mit Reben und mit der Gerechtigkeit in Verhältnissen in dieser Welt einen Sinn und einen Reim zu sehen, ja, darauf hat er sich eingelassen. Daran ist er selbst verzweifelt. Da hat er geschrien über diese Menschen und diese Ungerechtigkeit, die er mit Pilaten selbst erlebt hat, in der Geschichte von Jesus Christus. Darum, was ist die Gerechtigkeit Gottes, dass er das für dich trägt, dass er das in sich aufnimmt und dass er an deiner Stelle für dich leidet. Das heißt, mein Schmerz will er zu seinem Schmerz machen. Das Sterben der Lieben, die ich loslassen muss, für die will er eintreten. Die Menschen, die ich vermisse, die darf ich bei ihm aufgehoben sein lassen, indem ich sie ihm anbefehle. Und er will sie aufheben. Die Trübseligkeit und Einsamkeit, die mich beschleicht, wird in der Verbundenheit aufgebrochen, die er schenkt. Er möchte stellvertretend für mich da kämpfen, wo ich Misserfolge hatte und mich zu verkämpfen drohe. Gottes Gerechtigkeit ist, dass er für dich kämpft, da wo du nicht mehr kämpfen kannst. Dass er die Verbundenheit schenkt, da wo du dich leer und einsam fühlst. Dass er den Schmerz trägt, wo du es nicht mehr aushältst in diesem Leben. Und dass die Trübseligkeit und Traurigkeit bei ihm längst vom Sonnenlicht seiner Liebe bekannt ist und erkannt ist. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und das gilt es zu entdecken, danach zu schreien und darauf zuzugehen. Darum drittens und letztens loslassen. Ich möchte dich einladen, in den trüben Stimmungen, sei es im November oder im Dezember, sei es im Februar oder im Sommer, ist ja egal, wann das passiert, aber vielleicht im November besonders, dass du das, was dich betrübt, loslässt an Gott. Und dass du ihn ernst nimmst und Gott sein lässt. Loslässt dich, indem du es darüber hinweggehst oder in den Teppich kehrst, sondern weil du weißt, was dich beschäftigt. Weil du gelernt hast, mit dir befreundet zu sein, da gibt es Dinge, die sind unerträglich und die lassen dich selbst das Leben nicht mehr aushalten. Und du kannst es ihm hinhalten und an ihn abgeben. Loslassen an Gott. Schau uns doch mal die Bäume an. Was machen die im November? Loslassen. Stell dir mal einen Baum vor, der sagt, ich will wieder so schön werden, wie ich gerade war. Ich will diese Blätter nicht loslassen, es ist viel zu zugig, es ist viel zu kalt. Ich war doch so stattlich im Frühling, ich bin doch so groß und herrlich im Sommer und die ganzen Blätter, sie sollen an mir kleben bleiben. Er würde erstarren. Ein Baum muss seine Nacktheit zulassen und die Kälte. Und er kann darauf hoffen, dass es wieder Frühling wird. Was wäre das für ein Baum, der seine Blätter nicht loslässt? Ein Witz. Aber genauso sind wir. Der Baum hat seine Zuversicht darin, dass die Wurzeln, in denen er verwurzelt ist, tiefer tragen, als er es ahnt und die Stürme im Herbst ihn umhauen können. Und dass die Wurzeln, die ihn tragen, im April oder im März ihn neu keimen lassen. Was meinst du, was Gott mit dir vorhat? Dass er dich im November deine Wurzeln umso tiefer graben lässt. Und das ist der Sinn von der Krise. Das ist das Geheimnis von der Trübsinnigkeit, dass sie uns einladen, unsere Wurzeln umso tiefer in Gott zu verankern und mehr Stand zu entwickeln für diese Krise, die wir gerade durchleiden, damit Gott sich tiefer mit uns verbünden kann und wir tiefer in Gott verwurzelt sind. Und darin ist die Verheißung, dass er uns wieder aufleben lassen will und wird. Aufleben wie ein Baum im Frühling. Aufleben, weil er uns nähren will aus sich selbst heraus und weil er das zu neuem Leben führt, was wir losgelassen haben. In ganz neuer Weise. Vielleicht ist das für dich ein schönes Bild. Vielleicht brauchst du es praktischer. Was ist das, was dich erstarken lässt, wenn du es nicht weißt? Frag Gott, bis du es wieder spürst. Die Frau, von der ich erzählt habe, die ihren Sohn verloren hat, wo ich in der Notfallseelsorge plötzlich zur Stelle war und sie kennenlernen musste, sie hat erst einmal Spaziergänge gepflegt. Sie sagte, ich halte es überhaupt nicht mehr aus zu Hause. Die Traurigkeit. Und sie hat gelernt zu walken. Und in der Natur hat sie geahnt, es gibt noch was Größeres. Die Sonne scheint über den Nebel hinweg. Weil sie das Spaziergehen. Vielleicht ist es was anderes. Eine andere Bekannte von mir aus der Nachbarschaft hat mich an was ganz anderes erinnert und ich bin stutzig geworden. Sie hat gesagt, du, das, was du zum Predigtthema hast da in Werschheim oder so, das habe ich schon lange zum Thema. Ich mache sogar einen Blog darüber. Und sie hat ihren Blog im Internet genannt Bewusst November. Bewusst November. Also sie hat aus dem tragischen November ein Tu-Wort gemacht. Und dann hat sie gesagt, wie wäre es denn, wenn wir bewusst November, also gegen diese Trübsinnigkeit etwas dagegen setzen und etwas Aktives damit machen, November. Und was meint sie mit November? Sie hat sich mal die Sachen angeschaut, die doch noch stattfinden. Es ist ja fast alles zu Ende im November, was draus stattfindet. Und sie kam auf folgende Feiertage. St. Martin, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Ewigkeitssonntag. Und sie hat darüber nachgedacht, was diese Feiertage vielleicht bedeuten und was sie Gutes abwerfen. Und ich habe auch mal dann gedacht, ach, das ist eine gute, interessante Idee. Also ich bin der Pfarrer, aber sie sagt mir, denk doch mal mit den Feiertagen nach. Sie ist Pädagogin. Und was ist die Erkenntnis? Jeder dieser Feiertage lädt uns ein, ganz praktisch auf eine spezifische Weise an Gott loszulassen. St. Martin, Martin lässt den halben Mantel los. In der Kälte des Winters. Und was lernt er? Dass du jemand anders, dem es noch schlechter geht, Gutes tun kannst. Was wäre, wenn du den traurigen November zu einer Herausforderung machst, wem, dem es schlechter geht, dann kann ich Gutes tun. Und du merkst, es gibt ein Licht in diesen November hinein. Gestern Abend hat Kamala Harris gesagt, es werden finstere Zeiten auf uns zukommen, aber wir können Sterne in den Himmel werfen. Ich glaube, sie meinte, dass das St. Martin gemacht hat. Allen, denen es schlecht geht in dunklen Zeiten, einen Mantel teilen. Du kannst im November das als eine Herausforderung nehmen, auch wenn es bedeutet, etwas loszulassen. Zweitens, Volkstrauertag. Ich würde diesen Tag ehrlich gesagt lieber umbenennen und zum Friedenssonntag machen. Denn die wenigsten trauern noch als Volk über den Krieg, aber viele sind noch kriegerisch in ihren Kinderschuhen erzogen worden. Es dämmert also doch nach, was der Zweite Weltkrieg ausgelöst hat. Aber dieser Friedenssonntag ist ein Tag, an dem wir diese Konflikte Gott überlassen dürfen und klagen dürfen. Den Krieg in der Ukraine genauso wie die Konflikte in deiner Seele. Lass Gott dein Gott sein, der für dich kämpft. Und lass den Krieg los.
Auch den Krieg, den du gegen dich selbst führst. Den Krieg, den du gegen deinen Bruder führst. Buß- und Bettag. Früher ein Feiertag, jetzt ist die Zeit im Alltag verschwunden, der Tag ist kein Feiertag mehr, aber wir brauchen eine Zeit, um einfach anzukommen, um Gott unser Herz auszuschütten. Lass dir Zeit zum Umdenken und zum Beten, um dir in deinen Gefühlen auf die Schliche zu kommen und Gott auf der Grasnarbe deiner Seele zu begegnen. Denn gerade da darfst du neu denken und Gott entdecken. Ewigkeitssonntag, das heißt doch, wir dürfen loslassen, wenn wer verstorben ist und wenn wir vermissen. Und in der Ewigkeit Gottes will Gott die, die wir am meisten vermissen. Vielleicht sind es auch Lebende, die dich verlassen haben. Die plötzlich dir gesagt haben, mit dir will ich nicht mehr. Du darfst die Gott überlassen. Und in seiner Ewigkeit soll dir der Verlust verwandelt werden. In eine Ermutigung. Ich vermisse meinen Vater. Und ich merke, wenn ich ihn an Gott loslasse, wird er mir ein wenig zum Vorbild. Zu einer Ermutigung hier und da. Sie merken, man kann ganz praktische Schritte des Loslassens gehen an Gott und vielleicht führt uns das aus dem November heraus in die Erfahrung, dass Gott für uns kämpft, dass Gott trotzdem da ist in seiner Güte und Liebe und dass seine Treue unendlich ist. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, denn er wird es gut machen.